Ja, ihr Lieben, heute zum Pfingstfest möchte ich euch ein paar Gedanken sagen zum Spruch des Tages. Wir haben ihn schon hier vorne gelesen, wir lesen ihn immer noch und wir haben ihn auch schon gehört von Jörg, der hat ihn vorgelesen. Der Spruch für diesen Tag und für die Woche, also der Wochenspruch: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wenn wir diesen Satz so lesen und unvorbereitet hören, stellt sich ja gleich eine Frage. Nämlich die Frage, was denn? Durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Eine Antwort auf diese Frage, also auf die Frage, worum es hier eigentlich geht, erhalten wir am ehesten, wenn wir uns kurz in die Lage des Volkes Israel hineinversetzen, in die diese Worte ursprünglich gesprochen worden sind. Sie sind ja vom Propheten Sacharja, durch den Propheten Sacharja von Gott dem Volk Israel gesagt. Wir blicken ein Stück zurück in der Geschichte Israels und ich nenne uns mal so ein paar Eckdaten, die, ja, von denen es nichts schadet, wenn man die auch im Kopf hat. 597 vor Christus nimmt der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem ein und führt einen Teil der Bevölkerung Jerusalems weg in das ferne heidnische Babylon. Man nennt es das erste babylonische Exil. Dann gibt es einen Aufstandsversuch in Jerusalem gegen die Babylonier, aber der scheitert. Und so schlägt Nebukadnezar nochmal zu, diesmal noch heftiger, im Jahre 589 vor Christus. Diesmal wird der Tempel zerstört, dem Erdboden gleichgemacht, die Tempelschätze weggeschleppt nach Babylon und nun nochmal ein ganzer Schwung von, naja, nach der Meinung der Babylonier brauchbaren Leuten nach Babylon verschleppt, das zweite babylonische Exil. Bei dieser Gelegenheit, bei diesem Zerstörungsakt gegen den Tempel in Jerusalem, ist wahrscheinlich auch die Bundeslade verbrannt. Sicher wissen wir das nicht. Es gibt ja da so ganz merkwürdige Gerüchte, irgendwo in Äthiopien sei die noch. Aber die meisten nehmen an, dass die Bundeslade, ihr wisst, die Bundeslade, die im Allerheiligsten stand, mit den 10 Geboten drin, verbrannt im Tempel. Jedenfalls wird sie später nie wieder erwähnt. Und dann ist das Volk Israel oder ein Teil des Volkes Israel im fernen heidnischen Babylon und fragt sich, warum das alles geschehen ist, warum Gott dieses ganze Elend zugelassen hat. Und die, die zu Hause geblieben sind, sind in einer völlig verödeten, am Boden liegenden Situation und stellen sich die gleichen Fragen, warum? Und dann ändert sich, ich mache das jetzt kurz und bündig, ändert sich die politische Großwetterlage. Die Babylonier treten von der Weltgeschichte ab und an deren Stelle treten die Perser. Die Perser, die haben eine relativ liberale, würden wir heute sagen, Religionspolitik gegenüber den unterworfenen Völkern. Sie sagen sich, wir kommen besser zurecht, wenn wir die nicht groß reizen, sondern deren Kulte lassen und ihnen möglichst viel Freiheiten lassen, da mucken sie nicht auf, da kommen wir besser zurecht. Ganz anders als die Babylonier. Und so erlässt der persische König Kyros ein Edikt im Jahre 538. Das Edikt kann man nachlesen in der Bibel in Esra 6, Vers 3 bis 5. Dass nämlich das Volk Israel wieder zurück in die alte Heimat darf. Und noch eins drauf, sie dürfen sogar die alten Tempelschätze und Tempelgeräte des zerstörten Tempels mitnehmen. Wieder zurück in die Heimat. Und nun geht es so Stück für Stück los. Das ist nicht eine große Wanderung gewesen, sondern das ist, geschah in mehreren Etappen und unter großen Schwierigkeiten. Und dann kommt für die, die zu Hause angekommen sind und die, die zu Hause geblieben waren, der Wiederaufbau des zerstörten Jerusalems und vor allen Dingen der Wiederaufbau des zerstörten Tempels ganz schwer in Gang. Kann man nachlesen in Haggai 1 zum Beispiel. Den Anstoß zur Wiederaufnahme der Aufbauarbeiten des Tempels geben die beiden Propheten Haggai und Sacharja. Also der Sacharja, der uns dieses Wort Gottes überliefert hat an sein Volk. Oder genauer gesagt an den damalig Regierenden des Volkes Israel, den Zerubbabel. 18 Jahre nach dem Kyrus-Edikt, man stelle sich das vor, 18 Jahre danach wird erst der Entschluss gefasst, den Tempel wieder aufzubauen. Und so machen sich der hohe Priester Joachim und der Statthalter Zerubbabel an die Arbeit. Das heißt, die haben natürlich nicht die Arbeit gemacht, die hat das Volk gemacht, aber sie fassen den Entschluss, den Plan, der Tempel wird wieder aufgebaut und unter ihrer Leitung wird der Tempel wieder aufgebaut. Joachim und Zerubbabel, also die geistliche Herrschaft sozusagen, der hohe Priester Joachim und die politische Seite Zerubbabel. Zerubbabel kommt aus dem Geschlecht der David-Dynastie, also einer aus dem Geschlecht Davids. Und von daher ist die Hoffnung natürlich auch für die Israeliten groß, der wird es schon richten. Aber dann gibt es so viele Widerstände, so viele Schwierigkeiten. Da gibt es die Nachbarn, die das nicht wollen, dass Israel wieder stark wird, dass Israel den Tempel baut, dass Jerusalem wieder die Mauern befestigt. Und es gibt innerliche Schwierigkeiten. Die Leute sagen sich, Menschenskinder, wir müssen erst mal unsere eigenen Hütten hier richten und haben keine Zeit noch für den Tempel. Und so weiter und so weiter. Große Schwierigkeiten. Und es sieht so aus, als kommt das Ganze nicht so richtig vorwärts. Und in dieses Stocken hinein, in diese bedrückende Lage hinein, sagt der Prophet Sacharja dem Politiker Zerubbabel: Lass die Flügel nicht hängen, gib nicht auf, denn Gott, der Herr der Heerscharen, das heißt nämlich Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen sagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Zerubbabel kann und darf für das Unternehmen also nicht auf die politische Macht setzen und rechnen, wie sie David und Salomo beim Bau des ersten Tempels zur Verfügung stand und eingesetzt haben. Wohl aber darf er auf den Beistand Gottes rechnen, der ihn und das ganze Volk Israel willig und fähig machen wird, diesen Wiederaufbau mutig voranzubringen. Und tatsächlich, Zerubbabel nahm 520 vor Christus den Tempelwiederaufbau in die Hände und im Jahr 515 konnte der Tempel wieder eingeweiht werden. Allerdings sehr bescheiden. Es steht in der Bibel, dass die wenigen Alten, die den ersten Tempel noch kannten, weinten, als sie den zweiten sahen. So mickrig war der gegenüber dem Ersten. Und man hat so den Eindruck, dieses große Wort Gottes, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, hat irgendwie noch einer größeren Erfüllung als nur dieses Wiederaufbaus des Tempels. Heute steht vor der Knesset, dem Parlamentsgebäude in Israel, die Nachbildung des großen siebenarmigen Leuchters aus dem Tempel. Und an seinem Fuß steht der Satz aus Sacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Steht heute vor der Knesset in Israel. Nun weiß man nicht, mich würde es interessieren, wie die Juden das, wie die das lesen, wie die das sehen. Wir wissen aus dem Prophet Sacharja, der in ziemlich deutlicher Weise die Zukunft Israels voraussagt, dass wir glauben und wissen dürfen, dass das Volk Israel, was ja jetzt noch sehr auf Heer und Kraft setzt, eines Tages erleben wird, wie beim Ansturm der Völker auf Israel der kommen wird, den Gott gesalbt hat und mit dem Geist ausgerüstet hat und seinem Volk helfen wird. Und dann das Volk Israel zum Glauben finden wird an den, auf dem der Geist des Herrn liegt, nämlich dem Messias Jesus. Und so spüren wir, dass dieses große Wort noch eine große Verheißung hat, über diesen ursprünglichen Kontext des Tempelwiederaufbaus hinaus. Aber wir als Christen, die wir heute Pfingsten feiern, lesen und hören dieses Wort natürlich auch noch einmal anders. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und wenn wir fragen, was denn, dann wissen wir heute, dass Gott die Gemeinde Jesu Christi nicht durch menschliche Ideen und menschliche Planung und menschlichen Ideenreichtum ins Leben gerufen hat, sondern dass die Gemeinde Jesu ein Geschenk des Geistes Gottes ist. Dieses Wort, dieses Grundwort für das Wirken des Geistes Gottes ist nicht nur ein Wort an das Volk Israel damals, und auch nicht nur eine Verheißung für das Israel noch in der Zukunft, sondern es ist auch das Wort für die neutestamentliche Gemeinde. Es ist das Wort für uns, was uns deutlich macht, wie Gott wirkt und was er kann und was er schafft. Gott steht heute zu dieser seiner Verheißung und wir dürfen heute mit diesem Geist Gottes rechnen, der Neues schafft. Das ist es ja, was wir heute feiern, Pfingsten. Gott gießt seinen Geist aus auf seine Jünger. Sie beginnen in der Vollmacht des Geistes das Evangelium zu verkündigen. Alle können es verstehen, das Wort kommt an, dringt bis zu den Herzen vor. Der Geist Gottes bewegt die Herzen. Sie kehren um zu Jesus. Sie werden mit dem Heiligen Geist beschenkt. Gemeinde Jesu entsteht. Und wir merken, christliche Gemeinde ist keine Erfindung von ein paar cleveren christlichen Gemeindeaufbauexperten gewesen, sondern sie ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes. Gemeinde Jesu ist eine Schöpfung des Heiligen Geistes durch sein Wort. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Meint ja, eben nicht durch menschliches Wollen und durch menschliches Können und durch menschliches Vermögen, entsteht das, was selber schenkt durch seinen Geist. Dass Menschen vom Wort Gottes erfasst werden, dass sie beginnen, ihr Leben im Licht Gottes zu sehen. Dass Menschen umkehren, an Jesus glauben, mit Jesus leben. Das ist kein Entschluss von Menschen, denen einfach mal einfällt, ich glaube jetzt mal an Jesus. Sondern das ist eine Wirkung, das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Liebe Brüder und Schwestern, das ist gewissermaßen ein geistliches Grundgesetz, das uns in der Bibel immer wieder bezeugt wird. Die wesentlichen Dinge im Reich Gottes geschehen nicht durch menschliche Planung, durch menschliche Überlegung und aus menschlicher Kraft, sondern die wesentlichen Dinge im Reich Gottes tut Gott durch seinen Heiligen Geist. Das fängt schon mal an bei der Frage, wie wir gerettet werden. Paulus schreibt im Epheserbrief, aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Wir können doch sagen, nicht durch Heer oder Kraft. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühmt. Nimmt uns gewissermaßen alles aus der Hand, was wir selber zu unserem Heil beitragen können und füllt nur die leer hingehaltenen Hände. Nur so geht es. Über die Frage, wie wir zum Glauben kommen, also wie das Heil von Jesus bei uns ankommt, sagt Luther im kleinen Katechismus, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft, immer wieder das Wort Kraft, nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. Merkt ihr was? Da wird uns wieder alles aus der Hand genommen. Nicht aus eigener Vernunft noch Kraft. Das, was das Evangelium in uns bewirkt, bewirkt ist durch den Heiligen Geist. Gott bewirkt es in uns durch seinen Geist. Nicht durch Heer oder Kraft. Und das berührt auch die Frage, woher wir die Kraft bekommen, unser Leben so zu gestalten, dass Jesus seine Freude dran haben kann, die Schwierigkeiten zu meistern, die uns als Christen im Alltag so aufgegeben sind, und Mut und Freude zu behalten bei all dem, was uns manchmal so runterzieht. Manchmal sagen wir einander dann so, reiß dich doch mal zusammen, hab dich nicht so. Das mag ja bis zu einem gewissen Grade gehen und funktionieren, aber wer schon mal so richtig unten war und down ist, dem nutzen solche Sprichwörter auch nicht. Wird schon Bären mit der Mutter, Bären mit der Mutter, Born ist auch geworden, sagt man bei uns im Erzgebirge, im Erzgebirge in der Oberlausitz. Kennt ihr das auch hier, den Satz? Nee. Kenn ich aus der Oberlausitz. Wird schon Bären mit der Mutter, Born ist auch geworden. Wer auch immer die waren, keine Ahnung, klingt aber schön, ne? Heile, heile Gänschen und so. Ja, natürlich versuchen wir einander zu trösten, Mut zuzusprechen, reiß dich zusammen, aber ihr Lieben, der wirkliche Lebensmut, die wirkliche Hoffnung, die wirkliche Liebe, der wirkliche Kraft zum Glauben, dort wo es an unserer eigenen Kraft mangelt, kommt doch nicht aus uns, sondern die wächst uns zu, es wächst uns zu aus der Gnade, die uns sein Geist schenkt. Mich begeistert immer wieder dieses Wort aus 2. Mose 14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das Volk Israel war ja durchaus bereit zu kämpfen und ausgerüstet und stark, manchmal auch entmutigt. Das ist nicht die Frage. Aber an den entscheidenden Stellen taucht immer wieder auf, dass Gott für sein Volk streitet und das Volk stille ist. Ganz deutlich hat das Israel gemerkt bei der Rettung am Schilfmeer. Ein Ereignis, was sich in die Geschichte Israels eingebrannt hat und was sich wie ein roter Faden durch das ganze Alte Testament zieht. Immer wieder die Erinnerung an diese große Rettungstat Gottes damals am Schilfmeer, als das Volk Israel aus Ägypten geflohen ist und endlich in die Freiheit durfte und dann trockenen Fußes, das heißt, ob die Füße trocken waren, weiß ich nicht, aber jedenfalls sind sie heil durchs Wasser gekommen. Und dann plötzlich die Streitmacht der Ägypter hinter ihnen. Und dann erleben sie, wie Gott dafür sorgt, dass die Ägypter, die sie wieder einfangen wollten und zurückschleppen wollten in die Sklaverei, umkommt im Wasser des Schilfmeeres. Gott hat eingegriffen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Oder denken wir an Jericho, wie das Volk Israel nur mit Posaune blasend um Jericho herumgezogen ist und die Mauern einfielen. Ohne Kampf fielen die Mauern ein. Und ist es nicht in unserem Leben ähnlich, ihr Lieben? Die entscheidenden Dinge in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben, geschehen nicht durch unsere Aktivitäten, durch unser großes Managen, unsere klugen Ideen, sondern sie kommen aus der Stille. Ihr werdet stille sein. Die Stille vor Gott ist die Kraft, die der Heilige Geist, oder die Stelle, die der Heilige Geist nutzt, um uns mit seiner Kraft zu beschenken. Indem wir mit leeren Händen zu ihm kommen und ihn bitten, Herr, füll du uns mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Mut. Also, immer wieder stoßen wir auf diese geistliche Wahrheit. Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Oder wie wir es eben hier in dem Wochenspruch lesen, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Und ihr Lieben, das berührt auch die Frage, wie es mit der Gemeinde Jesu weitergeht. Wie geht es mit der Gemeinde Jesu weiter? Manchmal kann uns die Frage ja zu schaffen machen. Wenn man kleiner werdende Kreise erlebt, wenn man erfährt, wie schwierig es ist, Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen, machen können wir es ja nicht, das wissen wir ja, aber sie bekannt zu machen mit dem Evangelium, wie sich auch unter uns manche Müdigkeit und Resignation einschleicht und wie sich auch unter uns so die Prioritäten verschieben. Kürzlich, vor einiger Zeit las ich einmal, wie jemand etwas überspitzt die Situation in einer Gemeinde geschildert hat oder in unseren Gemeinden geschildert hat. Eine Nicole Vollkommer, wer auch immer das ist, die schrieb in der Idee einmal, es ist ein immer wiederkehrendes Muster der Kirchengeschichte. Eine Pioniergeneration predigt unter großer Opferbereitschaft ein lebendiges Evangelium. Missionarische Gemeinden werden gegründet, Widerstände überwunden, Lieder gedichtet, bestenfalls eine ganze Gesellschaft positiv beeinflusst. Begriffe wie Aktivismus oder Müdigkeit sind unbekannt. Jahrzehnte später, einst fröhliche Gesänge werden von Fachmusikern auf der Bühne vorgetragen. Nicht die Zeltmission, sondern die Erweiterung der Kieselsteineinfahrt zum Gemeindehaus ist das Ereignis des Jahres. Die fehlende Tischdekoration für die Grillparty sorgt für mehr Zündstoff als die fehlende Teilnahme am Gebetstreffen. Mitarbeiter klagen über Überstunden. Es wird in einem Arbeitskreis erwogen, ob man einen finanziellen Ausgleich für Ehrenamtliche einführt. Der Unterhaltungsfaktor ist die treibende Kraft hinter dem Gottesdienst. Nicht mehr die Frage, was will der Herr bewegt, den Planungsausschuss, sondern was kommt gut an. Und manche Geschichte so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Ein bisschen überspitzt, aber an manchen Stellen auch nie überspitzt. Und sicher trifft nicht alles auf euch zu. Kieselsteineinfahrt, weiß ich nie, habt ihr vielleicht eine. Und Zeltevangelisation hat man ja tatsächlich erst, ne? Vor noch nicht allzu langer Zeit. Also wollen wir mal nicht so dunkel malen. Aber es ist ja oft so, ne? Gottes Geist schafft Neuaufbrüche und dann flacht es oft so ab. Und wir merken, wir können es aus eigener Kraft nicht einfach am Leben erhalten. Wenn nicht Gottes Geist uns immer wieder neu bewegt. Ihr Lieben, Erweckungen sind in der Geschichte der Gemeinde nicht von cleveren Leuten in Gang gesetzt worden, sondern oft waren die maßgeblichen Leute selber überrascht davon, wie Gott überraschend gehandelt hat. Und es bleibt dabei, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Aber nun könnt ihr euch natürlich fragen, ja, wenn Gott es tut durch seinen Geist oder nicht tut durch seinen Geist, dann können wir uns ja hinsetzen und Däumchen drehen und mal harren der Dinger, die da kommen oder nicht kommen. Was können wir denn tun? Sollen wir denn tun? Angesichts dieses Wortes, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Ein paar Dinge dazu. Dieser Satz, habe ich gemerkt, macht uns erstmal dankbar. Der macht uns erstmal dankbar. Was haben wir für einen großen, lebendigen Herrn? Unser Herr hat in der Geschichte gewirkt. Das dürfen wir mal dankbar zur Kenntnis nehmen und oft auf wunderbare Weise gewirkt. Und der gleiche Herr will heute und kann heute unter uns wirken. Wir dürfen heute mit ihm rechnen, dass wir einfach aus dem Klagen und Jammern und Stöhnen rauskommen ins Danken für das, was er geschenkt hat und was wir heute mit ihm haben und erleben dürfen. Es macht uns dankbar, macht uns demütig. Wir leben in einer Zeit der menschlichen Machbarkeitsvorstellung, die auch in die Gemeinde reinwandern. Also Stichworte wie Gemeindebau und Gemeindeaufbauprogramme. Sicher ist da nicht alles falsch dabei. Und man muss ja auch sagen, dass manches von dem, was da Menschen bewegt, durchaus eben auch von Gottes Geist inspiriert ist. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Machbarkeitsspirale kommen. Nach dem Motto, wir müssten bloß den Ring umlegen und dann geht das alles wieder vorwärts und aufwärts. Ich glaube, es ist gut, dass Gott uns immer wieder mit unseren Grenzen konfrontiert. Auf diese Weise vergessen wir nämlich nicht, wir sind nicht die geistlichen Macher. Wir bleiben angewiesen auf Gottes Hilfe. Wir bleiben angewiesen auf seinen Geist. Martin Luther hat mal gedichtet, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Mit unserer Macht ist nichts getan. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Und was macht es? Diese demütige Haltung treibt uns ins Gebet. Herr, da sind wir mit unserer persönlichen Mutlosigkeit und manchmal Kraftlosigkeit, aber vielleicht auch mit unserer Gemeinde, an der uns manches zu schaffen macht. Und wir kommen mit unseren leeren Händen zu ihm und bitten ihn, Herr, füll uns neu mit der Kraft deines Geistes. Es macht uns dankbar, demütig, aber es macht uns auch zuversichtlich. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Heißt auch, Gott hat Möglichkeiten, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Gott kann Türen öffnen, wo für uns alles verschlossen scheint. Gott schenkt Zuversicht und neue Kraft, wo wir die Flinte ins Korn werfen wollen. Gott kann durch seinen Heiligen Geist zum Beispiel verkrustete Beziehungen zwischen zwei Menschen aufbrechen und Versöhnung schenken. Gott kann durch seinen Heiligen Geist abgestorbene, erstorbene Liebe in uns zu neuem Leben erwecken. Kürzlich hatten wir eine Bibelstunde in Brunlos und da kam irgendwie der Begriff aus dem Neuen Testament vor, herzliche Liebe zueinander. Wir sollen herzliche Liebe zueinander haben. Und da sagte einer dann, naja, wenn ich meine Liebe so angucke, mir fehlt ja nicht bloß die herzliche Liebe, mir fehlt ja die Liebe manchmal überhaupt. Wie soll ich denn erst zur herzlichen Liebe kommen? Ja, aus uns selber kriegen wir die schwer herausgepresst. Ne? Gott kann uns durch seinen Heiligen Geist eine Liebe schenken, die nicht aus uns ist. Gott kann entmutigte Menschen durch seinen Heiligen Geist mit neuer Zuversicht erfüllen. Gott kann in scheinbar hoffnungslosen Fällen noch die Wende bringen, wo wir bisher vergeblich für Menschen gebetet haben. Gott kann durch seinen Heiligen Geist aus eingetrockneten Traditionen neue lebendiges Gemeindeleben schaffen. Ja, Gott kann. Und wir dürfen zuversichtlich mit ihm rechnen und sehnsüchtig zu ihm rufen. Beginnen wird es immer bei uns selber. Deshalb schreibt ja das Neue Testament immer wieder auch davon, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Der Evangelist Moody, der ist mal gefragt worden, warum er denn so häufig davon predigen würde, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollten. Und da hat er gesagt, weil ich ein Leck habe. Weil ich ein Leck habe. Gottes Kraft und Liebe und Freude, das ist immer irgendwo wieder weg. Und ich brauche immer wieder neuen Nachschub. Gottes Geist soll, darf uns wieder neu erfüllen. Wir haben uns mal zu einem Seminar zum Thema Heiligen Geist hier in diesem Raum so über bestimmte Fragen unterhalten zum Heiligen Geist. Und da ging es auch um die Frage, wie bekommt denn ein Mensch den Heiligen Geist? Und wir haben festgestellt, dann, wenn er zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, tut Buße, glaubt an den Herrn Jesus, lasst euch taufen und bekommt den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2. Also, wir brauchen keine besonderen Rituale und besondere Menschen zum Empfang des Heiligen Geistes, sondern schlicht den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Aber ihr Lieben, das schließt ja nicht aus, dass der Geist, der in uns da ist, dass wir dem immer wieder Raum geben, damit er Raum gewinnen kann in uns. Und das, glaube ich, heißt, sich erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Wie geschieht denn das? Erfüllen lassen durch den Heiligen Geist. Ernst Motherson, manche, zumindest Ältere, werden vielleicht den Begriff noch kennen, war mal sehr im Schwange in unserer Gemeinschaftsbewegung. Ernst Motherson und seine Bücher. Der hat mal geschrieben, aus meiner Sicht unübertroffen. Über das Bibelwort, und wir sind Zeugen dieses Geschöpfs, denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Die ihm gehorchen. Und dann schreibt Ernst Mutterson, in diesem Wort spricht der Apostel Petrus eine sehr wichtige Wahrheit aus. Der Heilige Geist wird denen gegeben, die ihm gehorchen. Wer ihm widerstrebt, wer seine Mahnungen nicht beachtet, der wird ihn nicht empfangen, der wird auch nicht voll des Geistes werden. Wollen wir voll Geistes werden, wollen wir mehr vom Heiligen Geist bekommen, so wird sich mehr von uns bekommen. Wir brauchen nicht auf den Heiligen Geist zu warten, sondern der Heilige Geist wartet auf uns. Er wartet auf uns, dass wir ihm Raum geben. Und das heißt natürlich auch, dass wir dieses und jenes ausräumen, was ihm den Platz streitig macht, was ihm den Platz raubt in unserem Leben. Dass wir uns erfüllen lassen von ihm. Und nochmal zurück zum Propheten Jesaja, dem Statthalter Zerubabel und dem Wiederaufbau des zerstörten Tempels. Wenn Gott seinen Leuten in dieser vernagelten, durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth, dann war das nicht etwa die Aufforderung, die Hände in den Schoß zu legen und zuzusehen, wie die Steine selber aufs Baugerüst wackeln und wandern. Nein, sie sollten schon beim Bau anpacken. Aber das Ganze hatte jetzt die Verheißung Gottes im Rücken und damit auch seine Kraft und den Mut und die Zuversicht, ja, Gott ist mit uns und er steht zu unserer Arbeit und er gibt uns die nötige Kraft dazu. Und ich glaube, dass Gott uns diese Kraft immer wieder schenken möchte. Darum dürfen wir ihn zu Pfingsten bitten. Die Kraft für unser ganz persönliches Leben, für die täglichen Herausforderungen und auch die für die Gemeinde, die wir da brauchen. Und dass wir so fröhlich, mutig und getrost Probleme anpacken, die uns Gott vor die Füße legt. Und nicht resignieren, weil er uns sagt, ich mache das. Ich stehe zu meinem Wort. Verlass dich auf mich. Und du wirst sehen, ich bin mit dir. Ich bin mit euch. Wir sind ja mit all dem, was uns zu schaffen macht, nicht alleine gelassen. Gottes Heiliger Geist will uns neu ermutigen, dass wir fröhlich unsere Steine aufs Baugerüst tragen, könnte man jetzt fast sagen, im Bild der Israeliten damals. Fröhlich die Aufgaben angehen, die uns Gott vor die Füße gelegt hat. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Eine große Zusage und eine große Ermutigung, dass dort, wo wir mit ihm rechnen, uns auf ihn verlassen, um ihn bitten und Gott auch um die Erfüllung durch seinen Geist bitten, er uns das nicht ausschlagen wird, sondern er uns diese Kraft immer wieder zufließen lassen wird, die er uns da verheißen hat. Gerade diese Kraft, die wir heute brauchen, nicht der Geist der Furcht ist dieser Heilige Geist, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit, wie es im 2. Timotheusbrief heißt. Brauchen wir heute besonders den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich wünsche euch ein fröhliches, gesegnetes Osterfest und dass wir, was habe ich gesagt, Osterfest, Pfingstfest auch. Ich bin ja schon froh, dass ich nie Weihnachten gesagt habe, aber gut, okay, das wäre dann vielleicht, hätte ich vielleicht doch gemerkt irgendwie, dass das nicht ganz stimmen kann, aber ein fröhliches Pfingstfest wünsche ich euch und dass Gottes Geist euch und mich und uns wieder neu bewegen möchte mit seiner, mit Gottes Kraft. Amen. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dieses Pfingstfest wieder geschenkt hast und wir dürfen einerseits dankbar zurückblicken, dass du deine Gemeinde ins Leben gerufen hast, damals in Jerusalem durch die Wirkung deines Geistes. Aber diese Wirkung deines Geistes ist ja mitgegangen durch die Geschichte deiner Gemeinde hindurch und dein Geist sorgt auch heute dafür, dass Menschen, dass wir selber berührt werden durch dein Wort, dass wir die Kraft und den Mut bekommen zum Glauben, zum Hoffen, zum Lieben. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns das immer wieder schenkst, dass wir diese Kraft, die nicht aus uns kommt und die wir nicht selber produzieren können, uns zufließen lässt durch deinen Heiligen Geist. Gib sie uns auch für die schwierigen Menschen, mit denen wir manchmal zu tun haben. Gib sie uns für die schwierigen Situationen. Gib sie uns für die Zeit, die vor uns liegt und die für manchen von du gehst mit und du rüstest uns aus mit deiner Kraft. Danke dafür. Amen.